Ohren getönt haben. Zwei Worte, die unterdessen in unserem Sprachgebrauch ganz selbstverständlich Einzug gehalten haben. Russland, respektive die Sowjetunion, für viele auch Inbegriff von einem Feindbild, übt aber auch eine ganz besondere Anziehungskraft auf Westeuropäer aus. Wie erlebt man so eine Reise, so ein Volk, so ein riesiges Land mit einer fremden Kultur? Und was gibt den Ausschlag, so eine Reise zu unternehmen? Über diese Themen unterhalte ich mich nach den Quartiernachrichten mit unseren beiden Studiengästen, mit dem Vreni und dem Uli Gschwind. Doch vorher möchte ich Ihnen noch die neuesten Nachrichten aus unserem Sendegebiet vorlesen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das Radio Riesbach präsentiert Ihnen das Riesbacher Quartierjournal, zusammengestellt vom Stefan Schmid.
Sie hören das Bulletin vom Sonntag am 14. Januar. Am Mittwoch ist an der Gemeinderatssitzung nochmal über die grosse Kostenüberschreitung bei der Kanalisationssanierung im Vorderen Seefeld geredet worden. Nach einer Diskussion hat sich der Rat mehrheitlich mit dem Antrag von der Rechnungsprüfungskommission einverstanden erklärt, wo das Projekt als abgeschlossen bezeichnet. Ebenfalls an der letzten Ratssitzung ist ein Beitrag an die Stiftung für konstruktive und konkrete Kunst beschlossen worden. Bekanntlich hat diese Stiftung ihre Ausstellungsräume im äußersten Seefeld, direkt bei der Grenze zu Zolliken. Auf Antrag vom Zürcher Stadtrat soll diese Stiftung eine jährliche Unterstützung in der Höhe von 200'000 Franken bekommen. Der Kanton steuert zusätzlich noch 30'000 Franken bei. Der Gemeinderat war mit dieser Regelung einverstanden gewesen. Im Museum Bellrief wird eine neue Ausstellung vorbereitet, die am 7. Februar aufgehen soll. Sie wird eine ganze Reihe von Haarkämmen, also Strähl, aus der Gegenwart und aus der Vergangenheit zeigen. Am Donnerstag war im Gemeinschaftszentrum Riesbach eine Vernissage. Die 47-jährige spanische Malerin Ángeles Solé zeigt abstrakte Aquarellkompositionen. Bis zum 10. Februar kann man zu dieser obligaten Öffnungs-GZ-Zeiten schauen. Man findet die Ausstellung im Foyer und im ersten Stock der Pestalozzi-Bibliothek. Bilder und Zeichnungen vom 46-jährigen Zürcher Maler aus Maltri werden seit dem Freitag in der Galerie Commercio am Stadelhof gezeigt. Vom Morgen am 11 bis zum Abend am 11 kann man täglich schauen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören das Quartierjournal von Radio Riesbach auf 93,0 MHz. Die Chorformation Tonart, neue Chorakzente Zürich, tritt heute Nachmittag in der Kirche Neumünster auf. Es wird ein Programm mit Chormusik aus der Romantik geboten. Und zwar von Felix Mendelssohn, Louis Spohr und Friedrich Theodor Fröhlich. Konzertbeginn ist am Punkt 5, am nächsten Sonntag im Neumünster und der Eintritt kostet 20 bzw. 12 Franken. Die Leitung von dem Chorkonzert, wo von der Elisabeth Bachmann am Klavier begleitet wird, hat der Walter Riedmann. Schaut mir jetzt auf den Dienstag. Da findet im Saal von Erlöser ein Lichtbildervortrag von Giancarlo Testa statt. Er ist Künstler und Maltherapeut. In seinen Ausführungen befasst er sich mit Zeitfragen und der Zukunftsgestaltung, mit Lösungsansätzen von der Psychologie, der Kunst und der Wissenschaft. Der Vortrag am 16. Januar am 8. im grossen Saal Erlöser an der Zollikerstrasse. Ebenfalls am Dienstag wird im Kirchengemeindehaus Neumünster über die Zukunft von Zürich diskutiert. Als Gäste werden die beiden Stadträtinnen Ursula Koch und Emilie Lieberherr erwartet und die Kandidatinnen Franziska Frey-Wettstein, Susanne Hohemuth und Monika Stocker-Meyer. Gesprächsleitung liegt in den Händen von Margrit Huber-Berninger. Der Diskussionsabend im Kirchengemeindehaus Neumünster am nächsten Dienstag am 8. Und gerade noch einen dritten Abendanlass am Dienstag. Anlässlich von der Eröffnung vom neu gestalteten Saal im Obergeschoss vom Kreisgebäude Hottingen ladet die historische Kommission vom Quartier Hottingen zu einem Informationsabend ein. Zum Auftakt wird der Stadthistoriker Sebastian Brändli einen kurzen Abriss über die Hottinger Quartiergeschichte geben. Und dann erklärt der Kunsthistoriker Hans-Peter Ebsamen, welche bauliche Entwicklungen in diesem Gebiet beobachtet worden sind. Und schließlich will der Andreas Schneeberger aufzeigen, welche Fragen sich ihm gestellt haben, wo er eine kunstgeschichtliche Beratung zur Renovation von dem Saal gegeben hat. Der Saal, wo inskünftig ein Begegnungszentrum für Hottingen sein soll, befindet sich im ehemaligen Schulhaus, wo 1820 gebaut worden ist und wo Element von der Klassizistik aufweist. Der Informationsabend im renovierten Hottinger Saal an der Gemeindestrasse 54 am Dienstagabend am 8. Unser heutiges Quartierjournal müssen wir mit einer Meldung abschliessen, die eine bekannte Quartierbewohnerin vom äusseren Seefeld betrifft. Am letzten Dienstag ist in der Alterspension Arcadia die Bertha Unholz-Bläuler gestorben. Die Frau Unholz hat viele Jahre lang in der damaligen Quartierbeiz Flügass unzählige Leute viel Aufmunterung und Lebensfreude bedeutet. Sie ist jetzt in ihrem 100. Lebensjahr friedlich eingeschlafen. Die Abdankung findet morgen Nachmittag um 2:30 in der reformierten Kirche Zollikerdorf statt. Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir am Ende vom heutigen Quartierjournal. Neue Nachrichten aus unserem Sendegebiet lesen wir immer wie am Donnerstagabend am 8. Und außerdem wird Ihnen der Beat Heckler dann das Schulkonzept von der katholischen Schule von Zürich vorstellen. Durch das Kreuzbühl-Schulhaus gibt es ja auch in unserem Quartier eine solche Schule. Hören Sie also die Sendung am nächsten Donnerstag, gerade nach dem Quartierjournal.
Заплутал, не знаю где, чудо чудное глядел, по холодной по воде, в грязном рубище. Через реку, через миг брел, как по суху старик. То ли в прошлом его лик, то ли в будущем. Позамерзшая межа, а метели все кружа, я глазами провожал, слышал сердце стук, одиноко и горба. Не моя ли шла судьба? Эх, спросить бы, да губа онемела вдруг. Полем, 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 белым, белым полем дым. Волос был чернее смоли, стал седым. Полем, 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 белым, белым полем дым. Волос был чернее смоли, стал седым. А старик все шел как сон, по пороше босиком, то ли вдаль за горизонт, а то ли вглубь земли, и чернела высота, и снежинки петь устав, на его ложились там, да не таяли. Вдруг в звенящей тишине обернулся он ко мне, мурашки по спине ледяной волной, на меня смотрел и спал. Старчик, кто ты? Закричал, а старик захохотал, скинул с глаз долой. Полем, 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 белым, белым полем дым. Волос был чернее смоли, стал седым. Не поверил бы глазам, отписал бы все слезам, может, все, что было там, померещилось. Но вот в зеркале, друзья, вдруг его увидел я. Видно, встреча та моя, все же вещая. Полем, 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 белым, белым полем дым. Волос был чернее смоли.
Radio Riesbach auf 93,0 MHz auf der Welle von Ihrem Quartiersender. Bevor wir weitermachen, noch schnell einen kleinen Hinweis zu dem, was ich vorher gelesen habe. Es ist da eine kleine Konfusion auftaucht, und zwar geht es um den Nachmittag von Tonart neue Chorakzente in der Kirche Neumünster. Ich habe gelesen, heute Nachmittag findet das Konzert statt und später am nächsten Sonntag. Weil es mir selber nicht ganz klar ist, ich habe das Quartierjournal nicht selber zusammengestellt, möchte ich Sie bitten, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich für das Konzert interessieren, schauen Sie doch nach in der Neumünsterpost oder im Tagblatt, wann genau das Konzert stattfindet. Und was Sie gerade vorher gehört haben, liebe Hörerinnen und Hörer, ist zum Einstimmen auf die heutige Sendung gewesen. Ich begrüsse hier im Studio meine beiden Studiogäste, Vreni und der Uli Gschwind. Und vor allem einmal herzlichen Dank, dass ihr beide hier den Weg zu unserem Studio unter die Füße genommen habt. Uli, du weisst sicher etwas zu dieser Musik, die du als Einstieg für die heutige Sendung ausgewählt hast.
Ja, die haben wir ausgelesen, eigentlich vor allem darum, weil sie uns gefällt. Es ist ein Stückchen von einem russischen Chansonnier. In Russland hat es sehr viele solche Sänger, die zunehmend auch politische Lieder singen. Er heisst Alexander Rosenbaum und das Stück heisst «Vyeshaya Sudba», auf Deutsch etwa «prophetisches Schicksal». Wir haben das ausgelesen eigentlich als Morgengruß für den armen Mitarbeiter von der Bundesanwaltschaft, der so früh am Sonntagmorgen aufstehen musste, um die Sendung mitzuhören.
Ja, ich hoffe, er macht das auch. Jetzt, ihr habt die Reise nach Russland respektive in die Sowjetunion geplant im Sommer 1989 und dann auch gemacht. Was war eure Motivation, ausgerechnet in die Sowjetunion zu reisen?
Ja, das ist eine lange Geschichte. Wir haben vor ein paar Jahren angefangen, Russisch zu lernen miteinander, weil wir wollten irgendetwas einmal wieder zusammen machen. Und Russisch haben wir angefangen zu lernen, weil wir seit vielen Jahren uns für russische Filme interessieren. Wir haben immer in den letzten vielleicht 20 Jahren probiert, alle russischen Filme anzuschauen, die auf Zürich gekommen sind. Und noch früher haben wir angefangen, russische Literatur zu lesen. Vor allem hat es uns der Dostojewski angetan, aber auch andere russische Dichter. Auf der einen oder anderen können wir vielleicht noch zu reden. Und so haben wir dann die Sprache angefangen zu lernen. Und weil wir auch beide nicht so grosse Freunde vom Massentourismus sind, haben wir gefunden, wir müssen, wenn wir neu mit so hier reisen, auch ein bisschen etwas leisten, bevor man dort den Boden und die Luft und alles andere abnützt. Kunstdenkmäler und so. Und wo wir dann gefunden haben, wir haben jetzt genug geleistet, haben wir dann die Reise geplant gehabt, um sprachlich ein bisschen weiterzukommen. Die war verbunden mit einem Sprachkurs. Man hatte jeden Tag 4 Stunden Unterricht gehabt und hat dort dann natürlich auch die Gelegenheit gehabt, das im Unterricht Gelehrte im Feld anzuwenden.
Ja, da sind wir ja gerade dabei. Also wissen möchten wir natürlich noch gerne, wo sind wir überhaupt gereist. Die Sowjetunion, die ist ja unheimlich gross.
Also, wir sind nach Leningrad gereist mit dem SSR und einer Gruppe von etwa 20 Studenten. Wir waren die Ältesten.
Ist zum Beispiel individuelles Reisen in der Sowjetunion, ist das zum Beispiel möglich? Du hast gesagt, du bist mit einer Gruppe gegangen.
Es ist möglich, es ist relativ schwierig, weil man nie nicht länger als 3 Nächte bleiben kann und weil man für jede Stadt, wo man hingeht, ein Visum braucht. Wir haben zum Beispiel auch noch nach Moskau gehen und haben dann, weil sie einfach kein Hotelbetter hatten, und offenbar hat kein Studentenheim, das frei war, einfach nicht hinreisen können. Wir haben kein Visum bekommen.
Mhm. Nochmal zurück zur Schule, das nehme ich noch Wunder. Was hat es denn so für Studenten gehabt? Sind das andere Ausländer noch in dieser Schule oder sind die einzigen Ausländer gewesen?
Also in unserer Klasse sind wir eine Gruppe Schweizer gewesen. Sonst sind die Ausländer eigentlich gemischt worden, aber weil die Schweizer erst 14 Tage später angekommen sind, sind wir dann so ein Spezialzügli gefahren worden.
Jetzt sind ihr auch irgendwo wie soll ich dem sagen, noch in Kontakt? Also habt ihr können, euer Russisch, das ihr vorher schon mitgebracht habt, habt ihr das irgendwie gut können anwenden?
Ja, wir haben das können anwenden, schon im Hotel. Da kommt man in ein Hotelzimmer und will zum Beispiel einen Tee trinken. Und dann muss man bei der Dejournée, ja, das ist die Frau, die außerordentlich wichtig ist in einem russischen Hotel, auf Deutsch heisst das die Etagenfrau, gehen betteln, dass sie einem einen Kocher gibt oder eine Teekanne gibt. Wir haben einen Tauchsäuter dabei gehabt, die Schlauen haben alle einen Tauchsäuter dabei gehabt. Und dann hat man aber eine Teekanne müssen haben, um den reinstecken. Und dann hat man da mit der Etagenfrau müssen reden. Und die kann natürlich nur Russisch. Da hat man das schon mal können brauchen. Und genau das Gleiche war, wenn man auf der Straße etwas hat wollen fragen, wo es durchgeht und so weiter. Oder dann natürlich bei Verhandlungen, wenn man irgendetwas hat wollen, wo nicht so gerade auf der Norm entsprochen hat, dann hat man das Russisch sofort können brauchen, wo man gelernt hat. Und dann wie immer auch gesehen, dass es halt schwierig ist, das, was man in einer Schulstube lernt, nachher auch in der Praxis zu brauchen. Aber es geht dann auch mit der Zeit schon.
Du hast gesagt, die Schlauen haben den Tauchsäuter mitgenommen. Haben die dann vorher so Tipps gekriegt? Also haben die Leute gekannt, worüber fort sind, worüber euch auf die Reise gemacht haben, die auch schon mal solche Erfahrungen gemacht haben in der Sowjetunion?
Also wir haben vor allem einen alten Russischlehrer gehabt, einen Russ selber, einen Emigrierten, der uns Tipps gegeben hat, der uns darauf aufmerksam gemacht hat, auch ein bisschen, was wir einpacken sollen. Es ist sehr wichtig, dass man auch gewisse Geschenke dabei hat, wo man den Leuten kann, bringen und Freude machen kann. Und er hat uns dann auch gesagt, wir sollen einen Tauchsäuter mitnehmen. Wir haben zu allen Fall Schwierigkeiten mit dem Trinkwasser. Und das ist auch so, man kann es nicht vom Hahn trinken.
Ja, was? Und wie war das mit der Schule gewesen? Sind wir mit der Schule zufrieden gewesen?
Ja, wir hatten sehr hübsche Lehrerin gehabt, sehr junge auch, lebenslustige und eine, die geschwätzt hat eigentlich den ganzen Tag wie ein Buch und uns auch ein paar Sachen in der Stadt gezeigt hat, mit uns Ausflüge gemacht hat. Es war eine lustig eigentlich in dem Unterricht. Und weil wir die Schwächsten sind in der ganzen Gruppe, wir sind in die Spitzengruppen reingekommen, es gibt also einen Eintrittstest am Anfang, wo allerdings der Name fast nicht verdient, sind wir natürlich gefordert worden. Die haben einfach vom ersten Tag an nur Russisch geschwätzt und russische Gedichte gelesen und russische Texte gelesen und russische Zeitungen gelesen. Das sind alle Slawistikstudenten gewesen, ausser uns. Und da sind wir als Autodidakten natürlich recht dran gekommen. Aber das hat uns gut getan.
Also in dem Fall habt ihr auch sehr profitiert davon. Jetzt im Nachhinein, wenn man so eine Reise gemacht hat, ist man eigentlich immer schleuer wie vorher. Was würdet ihr heute anders machen, wenn ihr wieder gehentet? Also so jetzt mal einfach in dem Gebiet, wo wir jetzt gerade ein bisschen angesprochen haben.
Ja, das ist schwierig zu sagen. Also, wo wir heimgekommen sind, haben wir geschworen, so nie mehr. Dann, das Leben in so einem russischen Hotel, das ist ein Sputnik-Hotel gewesen, nicht ein Intourist-Hotel, ist natürlich für uns verwöhnte Westler recht beschwerlich. Wobei ich muss sagen, dass wir noch unter denen, die immer gejammert und geklagt haben, so im Mittelfeld gewesen sind. Es hat manche Studenten gehabt, manche Studentinnen, die viel lauter ausgerufen haben gegen das Essen und gegen andere Sachen in dem Hotel. Und ich finde es heute so, dass ich eigentlich wieder ging. Und sogar wieder ins gleiche Hotel ging. Ich muss sagen, dass schlimmere Sachen gibt. Wenn wir Pech gehabt hätten, wären wir in ein Studentenheim gekommen, dort unterbracht gewesen. Und es hat eine Gruppe gehabt von Engländern, die haben sich zu früh abgemeldet, weil sie gemeint haben, sie könnten noch nach Moskau gehen und dann nicht haben können. Die haben dann müssen umziehen in ein Studentenheim. Und das war ganz fürchterlich gewesen. Da sind dann also die sanitären Verhältnisse sehr schlecht und auch die hygienischen. Und die sind recht traurig gewesen, nach 2-3 Tagen schon.
Es ist dann auch laut in so einem Studentenheim.
Ich kann mir vorstellen. Also auf die Wohnsituation können wir ja sowieso noch im Besonderen sprechen. Was mich noch schnell wundernimmt, hast du vorher zwei
Arten von Hotels angetönt. Ein Sputnik-Hotel und ein Intourist-Hotel. Und so als Laie müsstest du das vielleicht noch erklären, was das wäre.
Ja, also
wir als Laie. So.
Intourist, das ist ja die allgegenwärtige und allmächtige russische oder sagen wir sowjetische Reiseorganisation, die die Reise organisiert für alle Leute, die von irgendwoher aus dem Ausland kommen. Mhm. Und Sputnik ist eigentlich eine Jugendreiseorganisation. Die organisieren aber auch viele Reisen für Erwachsene. Und zwar vor allem für Russen oder Bürger aus irgendeiner Sowjetrepublik und dann Jugend aus der ganzen Welt.
Sputnik ist vergleichbar mit unserem SSR.
Mhm. Ja gut, ich glaube, das wäre es mal gewesen, so als grober Rahmen für den Einstieg. Du hast ja noch weiterhin Musik mitgebracht. Lassen wir das zweite Stück.
Ja, das zweite Stück ist ein bisschen für die jüngeren Zuhörer gedacht, die jetzt gerade am Verwachen sind. Es ist von einer russischen Hardrock-Gruppe, die Dialog heisst und heisst «Krasny Rock, rote Rockmusik».
Radio Riesbach auf 93,0 MHz. Da gerade eine Korrektur von unserem Quartierjournal, respektive eine Bestätigung. dass das Chorkonzert heute Nachmittag stattfindet in der Kirche Neumünster. Und zwar am 5 Uhr abends. Was wir gerade gehört haben, ist wie gesagt die Rockgruppe mit dem Namen Dialog. Und das gibt uns gerade Stichwort zur heutigen politischen Situation in der UdSSR. Jede Reise, die wir planen, ist sicher am Anfang auch geprägt von Vorstellungen, von Klischees, die man sich von dem Land macht. Ich glaube, bei der UdSSR sind die Klischees besonders vielfältig und tief verankert, nicht von ungefähr. Ist doch Russland seit langem, wie schon am Anfang gesagt, ein Feindbild für viele Schweizer und auch für viele andere Leute auf dieser Welt. Aber auch das Feindbild kommt ja nicht von ungefähr. Gilt doch die UdSSR als Gegenpol zur Weltmacht USA. Aber ganz im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten von Amerika, wo ihrem Zusammenschluss kein geschlossenes Weltbild zugrunde liegt, ist doch die Sowjetunion das klassische Beispiel von einem radikalen Versuch, ein in sich geschlossenes Denksystem auch in die Praxis umzusetzen. Vielleicht ist das bereits wieder ein Klischee. Ich will das hier noch offen lassen. Jahrelang hat das Bild doch in uns umgegeistert, ist immer noch mehr zementiert worden und dann plötzlich 1985 kommt ein Mann, der das Times Magazine heute als Mann des Jahrzehnts wählt und der mit zwei Worten, nämlich mit Perestroika und Glasnost, den eisigen Vorhang aufreißt. Perestroika, mit der Staunen hat man gehört, dass zum Beispiel die UdSSR seine Truppen aus Afghanistan abzieht, dass sie Abrüstung propagiert und auch Hand bietet dazu. Dass, wenn im eigenen Land Missstände wie Schlendrian, schlechte Versorgungslage, Qualitätssteigerung in der Produktion bekämpfen, haben die Vreni und Ueli von dem etwas gemerkt, dass sie eine gewisse Missstände schon bereits angetönt haben.
Ja, wir haben natürlich, weil wir Exilrussen kennt haben, die dank Gorbatschow übrigens dürfen zu ihren Verwandten in die Sowjetunion reisen und das auch immer wieder machen, vieles gewusst. Wir haben gewusst, dass die Leute sehr schlecht versorgt sind mit Konsumgütern, aber wir haben nicht gewusst, dass es so schlimm ist, wie wir es dann angetroffen haben. Wir haben es ganz ein besonderes Klischee gehabt. Wir haben gedacht, wir werden in dem Leningrad, wo wir uns 5 Wochen doch umgetrieben haben, drin eigentlich nur Russen antreffen, die begeisterte Gorbatschow-Fans sind. Und haben keinen einzigen solchen angetroffen. Sondern wir haben eigentlich quer durch den Garten, wir haben hauptsächlich mit Intellektuellen zu tun gehabt, aufgrund von den Freunden von uns, die uns Adressen gegeben haben von ihren Bekannten und Verwandten. Aber man hat da und dort auch Leute getroffen aus handwerklichen Berufen und so weiter. Oder Verkäufer natürlich in den Läden und Bauern, die sind, gehen etwas verkaufen auf dem Kolchosmarkt. Und da haben wir festgestellt, dass wir der Perestroika gegenüber und dem Gorbatschow persönlich gegenüber außerordentlich kritisch ist und dass man ganz allgemein viel, viel mehr erwartet hat in viel, viel kürzerer Zeit, als es jetzt passiert ist. Und da kann ich vielleicht gerade so ein herziges Geschichtli erzählen. Wir haben einen Mediziner einmal getroffen, der ist Chirurg in einem Spital in Moskau, verdient aber wahrscheinlich noch etwa 5-mal so viel Geld privat, als er im Spital verdient. Mediziner sind ja sehr schlecht bezahlt. Und da haben wir dann mit ihm geredet über die Perestroika, er hat geschumpft über den Gorbatschow und da habe ich gesagt, ja, aber also, ihr habt es doch jetzt wesentlich besser als damals. Es geht doch alles viel, viel einfacher mit der Meinungsäußerung. Ihr könnt sagen und schreiben, was ihr wollt in den Zeitungen. Ihr könnt am Radio reden, am Fernsehen werden alle die Debatten vom Parlament übertragen etc. Und ich glaube, dass ihr einfach ein bisschen zu ungeduldig seid. Dann sagt ihr ja, was heisst denn das ungeduldig? Erstens einmal die Freiheiten zum Reden und Schreiben kann man uns von heute auf morgen wieder wegnehmen. Mhm. Und zweitens, was meinst denn du, wie das es müsse fürschi gehen mit der Entwicklung von dem Land? Da habe ich gesagt, ja, also 20 Jahre geht das sicher, bis ihr wirklich spürbare Fortschritte in eurem Lebensstandard merkt, dann sagt er, aha, und der Gorbatschow ist jetzt 4 Jahre am Ruder, also sollten wir 20% Fortschritt haben bis jetzt. Sie haben aber 20% Rückschritt. Ich glaube, die Anekdote zeigt recht gut, was so das Problem vom Russ ist. Andererseits möchte ich nur noch einen Satz vielleicht sagen. Ich glaube, man muss schon sehen, dass in einem Land wie der Sowjetunion, wo seit Jahrhunderten immer einen Herrscher hat, ob der jetzt Zar oder Generalsekretär oder wie auch immer geheissen hat, so eine Person eine ganz eine enorme Bedeutung überkommt. Ja. Und man auch von so einer Person erwartet, dass die wie ein Zauberer kann alle Probleme lösen, die gelöst werden müssen. Und wenn er das nicht macht, dann schreibt man das eigentlich ihm zu. Und schreibt das nicht dem System und den ganzen Problematiken von der Veränderung von einem System zu. Und da ist ein Teil von dieser Ungeduld vielleicht schon drin begründet. Und das macht ihm auch sein Amt so enorm schwer.
Ich glaube, das Problem ist auch, dass die Russen zum Teil nicht gewöhnt sind, Eigenverantwortung zu übernehmen. Also haben die das auch können feststellen? Oder?
Ja, also vor allem punkto Schlendrian, sie sind relativ groß, sie sind faul. Man darf das schon sagen.
Ist das jetzt ein Klischee?
Wahrscheinlich schon ein Platz weit.
Ja, wahrscheinlich schon. Aber
ja, Schlendrian, ja. Also ich meine, man hört auch immer, dass die Wahr nicht zur Zeit am rechten Ort ist. Also das muss ja auch irgendetwas mit dem Schlendrian zu tun haben. Woher kommen denn alle die Schlangen, die man auch immer wieder hört? Also Schlangen, Menschenschlangen, die anstehen an den Geschäften, damit sie überhaupt ihre, also ich stelle mir vor, ihren täglichen Bedarf können, an Lebensmittel decken.
Ja, es hat einfach praktisch nichts in den Läden. Und dann... Wenn jemand ein Amt inne hat, dann übt er eine Machtfunktion aus. Und dann ist der Russe ein ganz anderer Mensch, als wenn man ihn privat trifft. Wenn er eine Macht ausübt, dann ist er ganz ein ekelhafter. Dann lässt er den anderen spüren und lässt ihn leiden. Und das ist einfach kein Klischee, das ist ja so. Und durch das wird alles so schwerfällig. Er lässt sich nicht hetzen und wenn er das Gefühl hat, jetzt müsse er nicht mehr bedienen, dann nachher ist er einfach fertig, dann klemmt er ab und darum müssen die Leute auch Schlangen stehen. Wobei, es hat eben auch sehr wenig Unterhaus, der geht also auf die Art geht posten, dass er immer einen Plastiksack bei sich hat und schaut, was es gibt. Und dann hamstert er auch, weil er denkt, ja, das kann ich schon brauchen oder ich kann da meinem Freund oder meiner Kollegin noch etwas davon abgeben. Und wenn zum Beispiel Kabel da ist, dann nimmt er gerade mal 20 Meter, weil vielleicht hat es dann 2-3 Monate kein Kabel mehr.
Ja. Und also als Menü von der Hausfrau, die sitzt also nicht daheim am Küchentisch und tut das erste Mal aufstellen, sondern sie geht mal schauen, was es rum hat und dann nach dem richtet sie ihren Mittags- oder Abendtisch ein. Habe ich das recht verstanden?
Ja, das ist schon so. Das heisst, man könnte natürlich auf dem Kolchosenmarkt einkaufen, aber das ist dann einfach horrend teuer und das kann sich einfach der normale Bürger nicht leisten.
Mhm. Da sind wir gerade bei zwei Klassen Bürger, die du anschneidest. Also es gibt den Normalverbraucher, den normalen Bürger, welches ist dann der andere Bürger?
Ja, es gibt, glaube ich, die Nomenklatura, wie wir das bei uns nennen. Also die Leute, die den höheren Parteikader angehören, sei das jetzt auf lokaler oder auf Republiken oder auf Unionsebene. Mit denen hat man natürlich nichts zu tun, wenn man da als Tourist und die Leute sieht man nicht und kommt auch nicht in Kontakt mit denen. Und dann hat es bei den Normalbürgern natürlich verschiedene Leute. Ich glaube, dass heute, und das ist vielleicht auch etwas Gefährliches, vor allem in den grossen Städten in der Sowjetunion, immer mehr Leute darauf angewiesen sind, zu mischen. Mit irgendetwas, also so in der Grauzone zwischen Erlaubtem und Verbotenem, zwischen Mafia und normalem Handel. Die Mafia ist sehr stark, also eine eigene Mafia,
also
nicht
Mafia
etwa die italienische oder so, ganz
ja.
Genau, sich zu bewegen. Und das fällt einem schon auf, wenn man ans Hotel kommt, da schwärmen sofort junge Leute auf einem zu mit Rucksäckli und die Rucksäckli sind voll Rubel. Und die wollen einem sofort Rubel gegen Dollar oder gegen irgendwelche ausländische Währung verkaufen. Das geht dann wie der Blitz. Da drücken sie einem 100 Rubel in die Hand und man drückt ihnen das Geld in die Hand. Zählen kann man nicht, man muss das glauben. Es ist aber von unserer Gruppe in diesen 5 Wochen niemand beschissen worden. Und das machen die auch vor den Augen von Polizisten. Das heisst, dass die dann auch wieder wahrscheinlich müssen fürs Zuschauen ein bisschen etwas überkommen. Und so kann man das fortsetzen. Überall wird gemischelt. Und das ist natürlich dann schwierig. Auch mit dem Verdienen wird wahrscheinlich gemischelt. Ich vermute, dass die Leute viel Schwarzarbeit machen und handeln. Und eben die Sache mit dem Kabel, was Vreni gesagt hat, ist typisch. Der geht mit seinen 20 Meter Kabel, die er nicht braucht, und findet sicher einen, der es braucht, und der gibt ihm dann wieder etwas anderes und so. Und da gibt es auch immer wieder bei allen Leuten Situationen, dass sie Geld haben. Und dann können sie sich mal wieder auf dem Privatmarkt so ein paar Sachen Gemüse kaufen oder Früchte, und dann können sie zum Beispiel ein Nachtessen für ihre Freunde machen. Das kostet dann einen Monatslohn oder zwei. Und da ist Geld dabei, um das zu kaufen, das eben auf die beschriebene Art beschafft worden ist. Und dann festet man und freut sich, weil man nicht weiss, wenn das nächste Mal wieder stattfindet.
Du hast gerade den Verdienst vorher angesprochen. Also ich habe da, als ich mich ein bisschen vorbereitet habe, darauf in einem Büchlein gelesen, dass zum Beispiel 48 Millionen und vor allem ältere Leute unter dem offiziellen Existenzminimum leben. Haben die die Armut gespürt?
Ja, die ist schon, die ist sehr gross. Also ein Rentner, der kann nicht von dem leben, was er rüberkommt, das ist sehr wenig. Und der ist darauf angewiesen, dass er noch irgendwelche Arbeiten findet, die er kann, machen kann, sei es jetzt mit Kinderhüten oder Sachen umtransportieren. Also er muss arbeiten, er kann sich da nicht zurückziehen. Mhm.
Ein anderer Missstand, den man da sehr stark gehört davon, das ist der von der Wohnungsnot. Und wir haben es vorher schon ein bisschen angetutscht. Wie habt ihr das so ein bisschen mitbekommen?
Also, sie wohnen sehr nahe zusammen. Es gibt verschiedene Sachen. Es gibt zum Beispiel die Kommunalwohnungen. Das sind die früheren grossen Wohnungen gewesen, die dann aufgeteilt worden sind, wo quasi in jedem Zimmer jemand oder sogar eine Familie lebt, also Vater, Mutter, ein Kind, und wo man dann die Küche muss teilen mit den anderen Bewohnern von dieser Wohnung und das Bad und das WC ebenfalls. Und dann gibt es in den Neubauten gibt's dann Wohnungen, wenn man Glück hat, dann findet man eine. Und dann wohnen aber meistens die Kinder bei den Eltern auch noch, wenn sie geheiratet sind. Also sind dann relativ enge Verhältnisse. Vor allem die, die studieren, können ja dann nicht verheiratet im Studentenheim weiterleben. Das ist sehr unangenehm. Und vor allem sind Studentenheime bis jetzt immer noch Geschlechter getrennt.
Das hat natürlich auch Einfluss aufs Familienleben, das ich dann noch separat möchte noch ansprechen. Aber ich habe da noch ein paar Zahlen gefunden zu dieser ganzen Wohnungsgeschichte. Und eine durchschnittliche Grösse von einer Wohnung wird da mit 53 Quadratmeter angegeben und kostet 3-5% vom Haushaltseinkommen. Also sie sind relativ günstig, aber natürlich auch winzig klein. Und dass zum Beispiel in Moskau von 5 Millionen Einwohnern 2,5 Millionen auf einer Warteliste sind, die eine Wohnung suchen. Also dass einfach die Wartezeit beträgt scheinbar ungefähr 3-4 Jahre. Da nur ein paar Zahlen, was ich gehört habe, wie das etwa so zu einem hergeht.
Also das sind ganz gigantische Probleme. Und ich glaube, die zwei Sachen, mit Ausnahme von der Überflussgesellschaft, wo wir ja dann noch darauf zu reden kommen, wo uns die Russen am meisten darum beneidet, das ist, dass wir frei unseren Arbeitsplatz wählen können und dass wir frei unsere Wohnung wählen können. Und die Wohnungsprobleme, die wir zum Beispiel in Zürich haben, die sind natürlich absolut lächerlich im Vergleich zu denen, die man in einer russischen Stadt hat. Und sie sind ja bei uns schon gross. Und das fällt einem zum Beispiel auf, wenn man durch die Stadt läuft, da sieht man überall so Häuschen, das sind so Läden, Staatsläden, wo man irgendeine Gurken oder ein Gebäck oder so verkauft. Die sind manchmal aussen dran, gepflastert mit Zedeln. Und da gibt es so Laternenpfähle, die ebenfalls gepflastert sind mit Zedeln. Und wenn man die Zedeln anschaut, das sind also Tausende von Zedeln, dann steht da überall drauf, man suche die und die Wohnung. Oder man hätte die und die Wohnung dort und dort anzubieten und suche eine da und da und eine Telefonnummer dazu. Und so läuft ein schwarzer Markt, dass dann Leute Wohnungen miteinander tauschen und nachher das Geschäft gehen, gehen den zuständigen Behörden unterbreiten. Oder manchmal natürlich auch nicht. Und so kommt man noch am ehesten zu einer Wohnung. Dann gibt es eine weitere Möglichkeit dazu, zu kommen, das ist heiraten. Ja. Viele Leute heiraten nur darum, dass sie eine Wohnung kriegen. Und nachher kann man sich wieder scheiden lassen. Dann hat man die Wohnung vielleicht noch eine Weile. Und vor allem, wenn man dann eine andere Partnerin oder einen anderen Partner findet, dann hat man sie. Und so weiter. Es ist ganz ein verrücktes Problem. Die Wohnungen sind klein. Der Standard ist außerordentlich bescheiden, aber wie es Vreni schon gesagt hat, ist heute jeder froh, wenn er eine Wohnung in einem von diesen für unsere Geschmäcker abscheulichen Neubauquartier findet, wo übrigens auch die Bauqualität enorm schlecht ist. Das gibt ganz enorme Probleme, weil man schon wieder Hunderttausende von Wohnungen abreißen sollte, die in den letzten 20 Jahren gebaut worden sind, weil die Häuser am zusammengefallen sind.
Also die sind richtig zum Boden ausgestampft worden.
Richtig zum Boden ausgestampft worden, ja. Und darum hat man dann lieber eine Neubauwohnung, dass man nicht in so eine Kommunalnähe muss, wo an sich von außen her das Haus wunderschön aussieht, aber drinnen sind dann eben 6 Partien in einer 7-Zimmer-Wohnung. So weiter.
Gut, wir machen da wieder eine musikalische Pause. Was hast du uns ausgesucht?
Ja, wir haben gedacht, wir wollen mal ein Stückchen Volksmusik laufen lassen. Das heisst «Stradania pod Biriostu», also «Leiden unter der Birkenrinde», wird das also so wörtlich übersetzt lauten. Viel Vergnügen.
Leiden unter Birkenrinde, auch das wieder ein Stichwort. Für mich ist das so ein Stichwort, wie ich mir den Russen, wie soll ich sagen, in der Seele vorstelle. Also man hört immer wieder, und du hast es vorher schon angedeutet, die Russen haben 2 Seelen in ihrer Brust. Wenn sie Macht haben, sind sie eigentlich hart und daheim sind sie eher weich. Sie können auf der einen Seite sehr gefühlsüberschwänglich sein und auf der anderen Seite sehr beherrscht, reserviert und ausgelassen, freundlich, schroff. Wie korrigierst du das Klischee? Braucht es da Korrektur oder ist das so? Vreni?
Also, es ist schon kein Klischee. Ich habe es vorher schon mal angetönt, dass der Russ eben, wenn er Macht hat, sehr unangenehm kann sein und der liebe Mitbürger ausgesprochen lässt leiden. Und das Volk ist eigentlich auch müde. Man merkt, dass es richtig müde von dem Leiden, aber es bringt bis jetzt nicht fertig, dass etwas zu ändern daran. Daheim sind sie sehr lieb. Also so haben wir es erlebt. Sie sind wahnsinnig gastfreundlich. Und wir haben sehr, sehr schöne Erlebnisse gehabt. Wir haben zum Beispiel eine alte Dame kennengelernt, die uns ganz Leningrad gezeigt hat, die quasi zu jedem Haus etwas erzählt hat. Und wenn sie in Schwärmen kam, ist angefangen, hat Gedicht aufzusagen. Es war sehr, sehr schön gewesen. Und
Also in dem Fall, wie man den Russo kennt aus der Literatur, ja, und auch aus dem Film zum Teil.
Dann kann er auch sehr stolz sein. Wir haben da eben, bevor wir abgereist sind, mit Bekannten auch Russen geredet. Und sie haben uns gesagt, wenn ihr dann amix eingeladen werdet, neu mit hin, dann bringt ihr am besten etwas Kleines mit, was sie sich eben nicht leisten können oder nicht finden. Es ist ja im Moment auch sehr Alkoholknappheit. Und wenn man die grössten Schlangen sieht, steht, dann hat es dort offenbar gerade mal Wodka gegeben. Und wir als Westler haben ja die Möglichkeit, in den Birjotskas, in diesen Devisengeschäften reinzukaufen. Und wir haben dann das amix gemacht, bevor wir eben an eine Einladung gegangen sind. Dann haben wir eine Flasche Wodka oder eine Flasche Champagner gekauft, weil sie das sehr, sehr gern haben und dann mitgebracht. Und einmal, da haben wir uns getroffen mit einem Architekturhistoriker und seiner Freundin und haben vorher so eine Flasche Cognac gekauft. Und wir sind dann an dem Abend mit ihnen durch halb Leningrad durchgelaufen und er hat uns sehr viel erklärt über die Bauten. Es war sehr ein schöner Abend gewesen, ein langer Spaziergang. Und der Rudi hat da immer die Flasche Cognac unter dem Arm getragen und hat gedacht, ja, also, heine wollte ich sie nicht. Und am Schluss hat er zum Sergei gesagt, also, wir haben für dich den Cognac gekauft und ich wollte ihn nicht heine. Und dann ist der Sergei sehr böse geworden, weil er das gar nicht hat willen annehmen. Er ist sehr ein stolzer Russ und er hat das fast als Beleidigung aufgenommen. Er hat uns nämlich kurz vorher zum Nachtessen eingeladen, an einem anderen Abend dann zu ihm heimzukommen. Und dann haben wir ihm also fest müssen versprechen, dass wir ihm also nichts mitbringen, gar nichts. Und er hat uns sogar einmal